Der Europa-Triple-Header ist Geschichte, Freunde. Als letzte Amtshandlung, wer schon länger dabei ist, der kennt es. Unsere Fahrernoten noch zum Grand Prix von Spanien, die sind wir euch schuldig. Wir sprechen natürlich über die Leistung von Max Verstappen, das wird lustig zu bewerten heute. Wir sprechen auch über die Non-Leistung von Lance Stroll und natürlich allen anderen 18 Piloten, wie gewohnt gestaffelt, nach der Konstrukteurswertung von hinten nach vorne. Ich würde sagen, ohne lange Umschweife, mein Lieber, lass uns loslegen.
Let's go. So, und der Tripleheader ist vorbei. Barcelona war der dritte Teil der Saga sozusagen nach Monaco. Und jetzt habe ich mir Imola, Europasaison sozusagen damit gestartet. Und das nächste Rennen wird ja dann schon in Montreal sein. Also so ganz haben sie es noch nicht zusammengepackt sozusagen von Koordinaten. Aber das wird wahrscheinlich in Zukunft sich da auch nochmal ändern. Vieles hat natürlich dann auch mit Wetter zu tun, wo irgendwie Japan zum Beispiel, Suzuka ist jetzt auch stark nach vorne gerutscht, um zum Beispiel zu vermeiden, dass es zu stark regnet. Problematisch dann wiederum, dass die Strecke einfach von selber Feuer gefangen hat ab und zu, aber das sind jetzt ganz andere Geschichten. Und jetzt haben wir eine schöne Statistik für euch. Genau, Dave, sag doch mal, denn der liebe Lando Norris ist überraschenderweise einer der größten Gewinner des Tripleheaders. Ja, genau.
Ja, wenig überraschend liegen natürlich punktemäßig die beiden McLaren-Piloten ganz vorne. Norris hat 61 geholt, Oscar Piastri 55, ganz klar mit großem Abstand vorne. Dahinter Charles Leclerc schon mit 41 Punkten, auch einigermaßen überraschend. Max Verstappen nur Vierter, 38 Punkte hier. Was aber wirklich überrascht ist, wie schlecht die Mercedes-Piloten abgeschnitten haben. Ja. Kimi Antonelli, 0 Punkte im Triple Header, kein einziges Mal gepunktet. George Russell und somit dann Mercedes insgesamt nur 18 Punkte. Ja. Also geht besser. Isaac Hadjar hat 16 geholt. Das ist annähernd so gut wie George Russell gewesen im besten Auto, besseren Auto, so muss man sagen. Kurzes Recap auf jeden Fall dazu. Die wenig überraschend großen Gewinner McLaren. Auch große Gewinner oder ein großer Gewinner, Nico Hülkenberg, hat sich, auf den letzten Drücker jetzt in Barcelona mal 10 Punkte geholt. Das hatte natürlich tatsächlich große Folgen in der Konstrukteurswertung und deswegen sprechen wir drüber, weil die Konstrukteurswertung natürlich maßgeblich entscheidend ist, wie wir hier vorgehen. Sauber ist vom letzten Platz auf Rang 8 vorgerückt. Auch Ferrari hat einen Riesensatz gemacht von Platz 4 auf Platz 2. Ja. Auf Platz 4 ist jetzt Red Bull. Da werden wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen drüber sprechen, aber ganz konkret jetzt runtergebrochen vom Tripleheader, lass uns über Barcelona sprechen, Sebastian.
Ja, und als letzter Einschub, weil es einfach eine interessante Randnotiz ist, also wir haben ja so viel in den letzten zwei Saisons von der unfassbaren Dominanz von Max Verstappen gesprochen. Jetzt sehen wir mal, was passiert, wenn du so ein dominantes Auto hast, plus zwei Fahrer, die halt wirklich stark sind. Denn, und jetzt haltet euch fest, falls ihr es noch nicht wissen solltet, Oscar Piastri und Lando Norris könnten eigentlich in unterschiedlichen Teams fahren. Die haben beide für sich genommen genug Punkte, um die Konstrukteursweltmeisterschaft vor Ferrari anzuführen. Also das ist schon heftig. Ja. Ferrari 165 Punkte, Lando Norris 176 und Oscar Piastri 186. Also das zeigt dann schon, was los ist. Und selbst der hochgelobte Max Verstappen, klar, dieses Auto ist dieses Jahr nicht so gut und jetzt hat er auch ein paar Pünktchen weggeschmissen. Der wäre bei 137 dann. Also logischerweise ist er es, aber als Konstrukteur dann sozusagen, wenn das wäre, das würde nicht ganz für die Platz 1 reichen. Aber auch da wäre relativ nah an Ferrari dran. Tatsächlich sogar näher als an Lando Norris. Also das sind alles solche Weird-Geschichten, die man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Aber
dann können wir noch anfügen. Ja? Nico Hülkenberg hat mehr Punkte geholt als alle Nummer 2 Red Bull-Piloten in diesem Jahr.
Gut. Also es ist ein verrücktes Spiel, diese Formel 1. Und damit würde ich sagen, starten wir doch mal in die Episode rein. Und wie ihr wisst, wir fangen an mit dem Team, das ganz hinten ist in der WM. Und das ist Alpine. Jo. Arbeiten uns nacheinander nach vorne. Und die haben bisher 11 Pünktchen auf dem Konto. Also es ist aber, muss man auch festhalten, eine der positiven Entwicklungen von Coscap und von auch jetzt den neuen, vor allem Regeln in der Ground-Effect-Ära. Das Feld ist so nah zusammengerückt, dass jetzt sogar das schlechteste Team schon zweistellig Punkte hat. Es gab ja Saisons noch in Löcher, wo die schlechtesten Teams überhaupt gar keine Punkte gesammelt haben. Also das ist schon mal eine gute Nachricht. Und auch in Barcelona hat Pierre Gasly die Fahne des französischen Teams hochgehalten. Achter in der Quali, Achter im Rennen. Und Franco Colapinto, der kommt irgendwie jetzt, seitdem er zurück ist in der Formel 1, diese Saison nicht so richtig in die Gänge. Quali 19. Rennen 15. Das sind ja aber auch ein paar ausgeschieden.
So ist es. Und meine Punkte dementsprechend für das Alpine-Duo lauten: Pierre Gasly kriegt 9 Punkte. Sehr, sehr gute Leistung. Franco Colapinto, weniger gut. Der kriegt von mir 4 Punkte für dieses Barcelona-Wochenende. Gasly im Q3 unterwegs schon wieder, ja, zum wiederholten Mal, hat sich dann in den Punkten halten können, ist als Achter da auch reingekommen. Ich hätte ihm eigentlich 8 Punkte geben müssen, damit wir die Achterreihe voll machen, aber ich fand diese Leistung schon wirklich sehr, sehr ansprechend und denke, so viel mehr hätte er nicht besser machen können. Ja. Deswegen für ihn 9 Punkte angebracht. Das ist eine 1 mit einem kleinen Sternchen. Für die 1 mit einem großen Sternchen hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr zeigen können, ein bisschen mehr profitieren am Ende von der Safety-Car-Phase vielleicht oder so, aber 8. Rang in diesem Alpine ist wirklich sehr, sehr gut. Daher 9 Punkte. Colapinto, du hast es schon gesagt, er kommt nicht so recht in Tritt. Er hat natürlich dann auch gleich am ersten Wochenende, wo er im Einsatz war in Imola, einen Unfall gehabt. Seitdem fährt er sehr, sehr vorsichtig und lässt das sicher ein paar Prozentpünktchen Leistung liegen zugunsten der Ausfallquote, die er nicht weiter irgendwie da ausbauen möchte. Er möchte ins Ziel kommen, er möchte sich langsam von unten ins Limit rantasten. Ich denke, das ist vernünftig. Wahrscheinlich hat er ein bisschen mehr Zeit, als uns Briatore hier verkündet hat. Es war ja von 5 Rennen die Rede, aber sofern er nicht den zweiten Alpinsitz wirklich komplett an Paydriver irgendwie an den Höchstbietenden sozusagen verschachert, denken wir schon, dass Franco Colapinto da vermutlich bis zum Ende der Saison sitzen wird. Also er hat Zeit, er darf sich ein bisschen von unten rantasten, das macht er. Er kann mehr und das wird uns sicher auch zeigen. 4 Punkte für dieses Barcelona-Wochenende. Wie siehst du es denn?
Ich gebe in dem Fall die gleichen Punkte und gebe euch noch ein paar Zusatzinfos sozusagen von Fahrern und von Executive Advisor, nicht Teamchef Flavio Briatore. Also fangen wir mal vielleicht mit Flavio Briatore an. Das Interessante ist, er und auch die Fahrer, die haben gesagt, also eigentlich erstmal ist es natürlich nicht da, wo wir sein wollen, aber auf der anderen Seite haben wir Schadensbegrenzung betrieben. Er hat gesagt, zum Beispiel Pierre Gasly hat ein solides Rennen gefahren und unsere Strategen haben eine gute Entscheidung getroffen, damit er eben während des Safety Cars dann seinen freien Boxenstopp bekommen konnte. Dann hat er eben die frischeren Reifen gehabt und konnte seine Position bis zum Ende halten. Also da wurde dann nicht argumentiert, er hätte jetzt nochmal nach vorne vielleicht noch was machen können, sondern da war man dann froh, dass man die Position halten konnte. Muss aber auch sagen, mit dem Alpine jetzt in einem schwierigen Rennen Achter zu werden, zeigt aber auch die Klasse von Pierre Gasly und natürlich ein bisschen Glück mit dem Safety Car. Das hatte ja dann auch der Hulk hinten raus zum Beispiel. Also sonst hätte es nämlich nicht geklappt mit dem nach vorne fahren. Da hat er nämlich die frischen Reifen gehabt. Aber das soll ja nichts wegnehmen, sondern es sind ja alles auch schlechtere Autos als die, die dann praktisch vor ihnen waren. Also von daher wirklich super Leistung. Aus dem schwierigen Wochenende das Maximum rausgeholt. Vielleicht oder nahe Maximum. Franco Colapinto hat dann auch noch gesagt, dass er ein bisschen gegeben, also was jetzt noch unter anderem Probleme beim Alpine sind. Er hat und erwähnt zum Beispiel, dass es das Potenzial des Autos bei geringem Kraftstoff sozusagen noch zu maximieren gilt. Wir wissen ja, dass Autos unterschiedlich gut fahren können bei verschiedenen Reifenzuständen oder halt eben auch, wie viel Kraftstoff im Tank ist. Und der Alpine scheint ein bisschen Probleme zu haben, wenn er dann leichter wird, hinten zum Rennen raus. Das ist auch eine ganz interessante Beobachtung. Und dementsprechend wird es da interessant auch zu sehen, wie sich das Team weiterentwickelt oder zumindest das Team das Auto weiterentwickeln kann. So, jetzt schauen wir auf Aston Martin. Nicht schlecht. Die werden echt nach hinten durchgereicht. Vorletzter jetzt schon Konstrukteurs-WM. Da muss ich was tun. Es hat sich was getan mit dem letzten Update. Mhm. Momentan geht es aber trotzdem noch etwas weiter nach hinten, vor allem eben, weil es Sauber so gut zugeschlagen hat in Barcelona. Fernando Alonso, der war 10. in der Quali, was erstmal schon eine sehr gute Geschichte ist, ist dann auch im Rennen einen Platz nach vorne gespült worden und war zwischendurch sogar im Kiesbett, da gehen wir drauf ein. Also das hätte vielleicht sogar noch besser sein können. Und Lance Stroll, der hat ja dann sozusagen die weiße Flagge gehisst. 14. in der Quali und danach musste er sich verabschieden. Offizieller Grund, Hand nicht ganz in Ordnung. Wir erinnern uns ja, letzte Saison war es, glaube ich. Vorletzte sogar schon, ja. Mhm. Da hat er sich die Hand verletzt. Bei einem Fahrradunfall war das, glaube ich, wo er runtergefallen ist. Und die hat er sich da gebrochen gehabt, ist dann auch sehr schnell wieder zurückgekommen, hat auch tatsächlich nach der Rückkehr eine sehr starke Leistung gezeigt. Und danach ist es halt wieder dieses typische Stroll auf und ab gewesen. Viel Licht, viel Schatten. Moderates Licht vielleicht, korrigiere mich ja, aber auch viel Schatten. Und jetzt musste er eben sozusagen passen. Wir können gleich auch nochmal darauf eingehen, wie ernst wir das nehmen. Vielleicht widmen wir dem Ganzen auch nochmal eine extra Folge, Dave. Aber ja, erstmal deine Punkte für Alonso und für Stroll.
Ja. Also, Kollege Alonso kriegt 8 Punkte von mir für Barcelona. Lance Stroll gebe ich, ich sag mal, sehr wohlwollende 5 Punkte in diesem Fall.
Dieser Standard, und wenn jemand eigentlich ausfällt.
Ja, ja, genau. Grundsätzlich machen wir das so. In diesem Fall ist es wirklich sehr wohlwollend, weil du hast ja gerade schon angesprochen, vielleicht machen wir demnächst mal wirklich eine gesonderte Folge dazu. Lasst uns auch gerne wissen in den Kommentaren, wenn ihr da Interesse habt. Je höher das Interesse, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns die Zeit nehmen. Es war wirklich so, der Zeitpunkt war ein bisschen merkwürdig. Als er da gesagt hat, dass er am Rest des Wochenendes nicht mehr teilnehmen kann. Das war nach dem Qualifying, was es einfach auch unmöglich gemacht hat, jedem Reservepiloten da ins Cockpit zu springen. Es gibt ja diese Regel, man muss dann mindestens einer Session teilgenommen haben, eine konkurrenzfähige Zeit gesetzt haben, pipapo. Man muss am Qualifying eigentlich teilgenommen haben, damit man am Rennen dann teilnehmen darf. Naja, hätte er das mal einen Tag vorher gesagt mit seiner Hand, dann hätten wir da vielleicht einen anderen Piloten gesehen. Es zieht sich offensichtlich ja schon seit einer ganzen Weile, seit einigen Wochen, dass er da vermehrt Schmerzen hat. Ich war ein bisschen skeptisch sofort danach und dachte mir aber, naja, vielleicht bilde ich mir da irgendwas ein. Es hat sich aber mittlerweile in den letzten 2-3 Tagen wirklich von vielen Seiten gehäuft, dass ich da ähnliche Bedenken gehört habe. Ja? Also, dass man vielleicht schon drüber nachdenkt, ihm da einen sanften Abschied aus der Formel 1 vorzubereiten.
Gesichtswahrend sozusagen.
Gesichtswahrend, ja. Ganz genau. Ja. Oder ob es da andere Überlegungen gibt. Es gibt auch überlieferte Berichte, dass er wohl nach dem Quali stinksauer gewesen sein soll, in der Garage irgendwie mit Zeug rumgeworfen haben soll, Mechaniker beschimpft. Wissen wir alles nicht. Also, es sind Gerüchte und Spekulationen, Stand jetzt. Wie gesagt, wir tauchen da vielleicht ein bisschen tiefer ein, wenn ihr denn Bock habt. Auf jeden Fall ist es mysteriös, ist ein bisschen dubios und ein wahrer Kern wird da sicher dabei sein. Die Verletzung, die hat er damals in Rekordzeit auskuriert, da waren auch zu Recht alle skeptisch, wie schnell das denn ging. Sehr gut möglich, dass das eine Folgeerscheinung ist. Wir müssen mal abwarten, was dabei passiert. Auf jeden Fall möchten wir hier nicht zu harsch urteilen. Die Kollegen übrigens von Automotor und Sport, Schmidti und Co., Servus, die haben ihm das nicht abgenommen. Die haben gesagt, das hat er nicht gut gemacht. Wer da so spät in einem Wochenende so eine Entscheidung trifft, die er auch am Tag vorher hätte treffen können, die haben ihm da richtig Saures gegeben.
Schauen wir mal.
Möchten wir jetzt an dieser Stelle ungern tun. Er hat sich relativ ordentlich qualifiziert, war im Q2. Das zeigt schon, dass er Schmerzen hin oder her eigentlich ganz okay bei der Musik war. Er war nicht so tierisch weit weg von Alonso. Hätte ein okayes Wochenende werden können. Nachdem er im Rennen nicht gestartet ist, gibt's einfach von mir die obligatorischen 5 Punkte dafür. Zu Alonso können wir auch noch 2-3 Takte sagen, natürlich grundsätzlich hervorragend. Er war wieder im Q3, er hat sich dann sogar noch ein Plätzchen verbessert im Rennen, hat da clever wieder profitiert. Beim Heimrennen endlich die ersten Punkte der Saison geholt, ja, das muss für ihn auch eine Erlösung sein. Er war nach seiner Quali-Runde auch schon mega happy, ist da so eine Art Ehrenrunde gefahren und hat sich selbst ein bisschen auf die Schulter geklopft, wieder verbal. War echt eine gute Runde und er hat auch dann gesagt, das Auto wird langsam besser. Auch da gibt es Upgrades, es gibt Fortschritte. Bin gespannt, wie sich das fortsetzt, ja, denn die anderen machen auch Fortschritte und kommen halt näher, ja. Warum hat er jetzt dann nur 8 Punkte bekommen, wenn es so gut war? Du hast es schon angesprochen, hätte es ein bisschen besser werden können, mit Sicherheit, ja. Auch er hätte da seine Erfahrung noch ein bisschen besser ins Spiel bringen können am Ende, in dieser chaotischen Schlussphase. Und er hatte einen völlig missglückten Ausritt durchs Kiesbett irgendwie, ja. Sieht man nicht allzu häufig von ihm, dass er da ohne Bedrängnis irgendwie einen Fehler macht. In Barcelona hat er es gemacht, das hat sicher eine noch bessere Platzierung gekostet. Deswegen nur sehr gute 8 Punkte und nicht mehr von mir. Wie siehst du es?
Ja, ich sehe es genauso. Also der außerdem Kiesbett von Alonso während des Rennens hat dann natürlich eine bessere Platzierung verhindert. Das passiert natürlich jetzt auch nicht einfach so. Da hat er schon mit dem Auto zu kämpfen gehabt, hat auch selber gesagt, er hatte zum Beispiel Mühe, auf den Geraden zu überholen, musste in Kurve 3 ziemlich kreativ werden, hat er gesagt.
Hat er aber auch öfter gemacht, ne? Der hat außen überholt mehr. Das sah schon richtig geil aus.
Genau, und er hat auch auf frischen Reifen nach dem Safety Car tatsächlich auch dann ganz gut aufholen können. Dann hat zum Beispiel Andy Cowell, der Teamchef, gesagt, Fernando zeigte dann sein Rennen können und überholte in den verbleibenden 6 Runden 3 Autos. Also da hat er dann im Prinzip dann das die Punkte gerettet und dingfest gemacht.
Ja,
also die...
Hätte er leichter haben können.
Hätte er sicherlich leichter haben können, aber er ist wahrscheinlich jetzt auch froh, dass er eben in diese Kämpfe sich reinstürzen kann, denn der Aston Martin, der ist jetzt deutlich besser, als er es noch vor ein paar Wochen war, und das ist schon mal die gute Nachricht für alle, die es mit dem Team halten. Zunächst mal schauen, kommt Lance Stroll zu seinem Heimrennen, das ist ja das nächste Rennen in Kanada, zurück. Ja, wie gesagt,
ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. Ich hoffe, er kuriert sich ordentlich aus.
Ja, so gesehen auf jeden Fall. Also es fand ich gut, dass auch viele geschrieben haben, ja. Sie mögen ihn vielleicht nicht, aber gute Besserung und so weiter und so fort. Ja. Da sind die meisten dann auch sehr, ja, wie soll ich sagen, menschlich geblieben. Das hat mich gefreut, und schauen wir einfach mal. Also ich wünsche ihm natürlich auch nichts Schlechtes. Es könnte Verschwörungstheorie natürlich dann auch so, wie gesagt, so eine Exit-Strategie sein, damit man ihn jetzt nicht zu sehr vom Kopf stößt, damit er so das Gesicht wahren kann, dann vielleicht dann hinten nächste Saison dann der liebe Max Verstappen ins Team, zum Team stoßen kann. Aber wie gesagt, da schauen wir vielleicht mal eine extra Episode drauf und widmen
Mick uns... Schumacher, wer denn sonst?
Ja, klar, natürlich. Der ist sowieso immer im Gespräch. So, jetzt schauen wir mal. Also, Sauber ist tatsächlich auf Platz 8 in der WM und er hat 16 Punkte, damit genauso viel eben wie Aston Martin insgesamt, aber die besseren Platzierungen. Und Nico Hülkenberg alleine hat das schon im Prinzip zu sich zu Verdiensten gemacht. Er ist nämlich 16. in der Quali geworden und 5. im Rennen, also hat dann am Ende auch nochmal spektakulär sich den Lewis Hamilton geschnappt, der zugegebenermaßen auf schlechteren Reifen unterwegs war, aber das gehört natürlich dann auch zur Strategie dazu, wenn jemand... Hülkenberg hat ja gemeint, es war das goldene Ticket, dass er sich da ein bisschen was gespart hat. Ist dann nicht ins Q2 gekommen, konnte dann aber halt hinten raus dann die ungebrauchten Softreifen sich dann draufschnallen. Und dann ging es mit 7 Meilenstiefeln nach vorne. Und Gabi Bortoledo, sein brasilianischer Teamkollege, 12. in der Quali, 12. im Rennen. Also solide 12 sozusagen, aber die gibt es bei uns auf der Skala nicht, Dave. Deswegen musst du jetzt eine Punktzahl raushauen.
Bei uns auf der Skala gibt es aber eine 9 für Nico Hülkenberg zum Beispiel und eine 8, also 8 Punkte für Gabriel Bortoleto von mir. Ja, Hülkenberg, super duper, ja, er hat, und dafür ziehe ich ihm den Punkt natürlich ab, er hat es im Quali nicht hinbekommen, ist im Q1 ausgeschieden, hat gegen seinen Teamkollegen verloren, sogar einigermaßen, überzeugend. Das fand ich überraschend, aber manchmal erweist sich dann so ein Rückschlag doch als Glücksgriff, und so war es dann in Barcelona eben auch. Im Rennen hatte er dann dadurch, dass er eben so kurz nur im Qualifying mitgefahren ist, mehr frische Reifen zur Verfügung. Das kam ihm natürlich dann vor allem in der Schlussphase zugute. Da hat er dann wirklich den 5. Platz klar gemacht. Unter anderem mit einem schönen Überholmanöver gegen den armen Tropf Lewis Hamilton, über den sprechen wir noch. Aber realistisch betrachtet wäre es trotzdem ein sehr gutes Ergebnis geworden. Auch vor der Safety-Car-Phase, vor dem Chaos, war Nico Hülkenberg schon in den Punkten. Er ist da so auf Platz 8-9 rumgecruised. Und das hätte er auch ohne die Safety-Car-Phase wahrscheinlich ins Ziel gebracht. Klar, wären deutlich weniger Punkte gewesen. Aber wenn es dann gut läuft, dann hat man vielleicht on top noch ein bisschen mehr Glück, und so kam es dann auch. Er hat super umgesetzt, daher, ich denke, sehr verdiente, sehr gute 9 Punkte für den Hulk. Hat er gut gemacht auf jeden Fall. Bortoleto hat mich aber auch überzeugt, ja. Grundsätzlich, wie gesagt, im Quali hat er seinen, doch sehr hoch angesehenen Qualifier-Teamkollegen Hülkenberg doch gut hinter sich gelassen. Schöne Leistung. Im Rennen hatte er wiederum Pech. Er war einer von wenigen Piloten, die dann nicht mehr in die Box gekommen sind während der Safety-Car-Phase. Denke, er wird keine frischen Reifen mehr gehabt haben und auch keine Reifen sonst, die besser gewesen wären als das, was er eh schon drauf hatte. Daher hat man ihn draußen gelassen, und ja, er war dann teilweise leichte Beute gegen einige, die dann eben neue Reifen drauf hatten oder gebrauchte, aber weichere Reifen auf jeden Fall. Alonso zum Beispiel, ganz genau, er war einer davon. Trotzdem, sehr, sehr gute Leistung vom Brasilianer auf jeden Fall. Er macht sich langsam aber sicher dann auch echt einen Namen. Die wiederholt solide Leistung. 8 Punkte dafür von mir, 9 für den Hulk.
Ja, wunderbar. Bei mir sieht es ähnlich aus. Ich gebe dem Hulk aber nur 8 Punkte und Bortoleto dann ein Pünktchen weniger. Kann man natürlich genauso machen wie du. Gebe ich gerne zu. Man darf aber nicht vergessen, dass 2 Dinge, also erstmal Sauber hat einen riesen Sprung gemacht, was auch das Update angeht, sagen auch beide Fahrer. Also zum Beispiel Gabi Bortoleto hat gesagt, was wirklich auffällt, ist das Tempo, das wir gezeigt haben, vor allem im Rennen. Es war stark und die Upgrades waren ein großer Schritt nach vorne für uns beide. Und Nico Hülkenberg hat gesagt, was die Upgrades angeht, das Auto fühlte sich das ganze Wochenende über gut an und die Updates haben uns eindeutig einen Schritt nach vorne in Bezug auf die Leistung gebracht. So, das ist jetzt das eine. Das andere ist, dass man dadurch auch sieht, wie wichtig die Reifen eben sind, ne? Also wenn Nico Hülkenberg da eben auf den sich einen Reifensatz spart, dann eben mit den gebrauchten Reifen dann lieber noch eine Runde in der Qualifikation fährt. Wir kennen das ja schon eigentlich aus vielen Sessions aus der Vergangenheit, dass das echt einen Unterschied macht. Dann kann es einer aber halt auch mal irgendwie Q1 raushauen und eben, wir wissen ja, der Hulk, der schafft es dann auch manchmal mit dem Sauber in Q3 tatsächlich. Und im Haas auch. Also von daher, das macht einen großen Unterschied. Aber man darf auch nicht vergessen, die Safety-Car-Phase hat ihm da natürlich auch sehr in die Karten gespielt. Und deswegen gebe ich ihm da ein Pünktchen mehr. Und Gabriel Bortoleto, der hat jetzt nicht so wirklich von der Safety-Car-Phase profitiert, das hast du schon gesagt. Hat ein sehr gutes Rennen auch gemacht, aber ist eben dann im Vergleich zum Hulk dann auch insgesamt am Wochenende ein bisschen hinten dran gewesen. Jetzt okay, exklusive der Qualifikation, aber da, wie gesagt, rechne ich jetzt noch mit rein, dass sie eben, ja, unterschiedliche Reifenstrategien hatten. Also von daher bei mir jeweils ein Pünktchen weniger. Und dann sind wir auch bei Haas, beim Ex-Team von Nico Hülkenberg. Da treiben Esteban Ocon und Oli Bearman ihr Unwesen. Und,
Unwesen.
Und momentan sieht es bei denen leider nicht mehr so schön aus. Also die sind ja recht gut in die Saison gestartet, sind auch weiterhin mit 26 Punkten eigentlich ganz gut dabei und auch nur zwei Pünktchen hinter den Best of the Rest Racing Bulls, die da hinter den ganzen Top-Teams dann in der oberen Tabellenhälfte dann stehen. Aber das Rennen in Barcelona war jetzt mal wieder leider nicht so toll. Esteban Ocon 17. in der Quali, 16. im Rennen und Oli Bearman, der war eigentlich recht nah dabei, ist 15. in der Quali geworden und ist dann 17. im Rennen geworden. Das ist für beide wahrscheinlich nicht so wirklich zufriedenstellend.
Nee, nicht so wirklich. Daher Even Stevens bei mir, beide Piloten mit 4 Punkten, so bewerte ich die zwei. Ist ein großer Teil des Leistungsverlusts hier, muss man sagen, in Relation zum Rest, schon aufs Auto zu schieben, ja. Der Haas funktioniert auf manchen Strecken unfassbar gut, auf anderen wieder gar nicht. Also da sind die Schwankungen einfach noch wirklich immens. Aber ja, Ocon hat eine Woche zuvor in Monaco total brilliert, war aus eigener Kraft in den Top 10 die ganze Zeit. Und jetzt guckt der Jürgen auf 16, 17 rum. Ich weiß nicht, ob das Auto dann wirklich so Schwankungen hat alleine oder ob die Piloten da auch mit ihrem Setup, mit der Zusammenarbeit mit ihren Mechanikern dann nicht mehr rausholen könnten. Ocon ist eigentlich ein erfahrener Pilot, der müsste dann schon wissen, was ein Auto braucht, damit es konsistent über alle Streckentypen hinweg einigermaßen funktioniert. Aber auch bei ihm habe ich das Gefühl, er ist bisweilen etwas ratlos und fügt sich dann noch so ein bisschen seinem Schicksal. Da vermisse ich dann das Kämpferische, was er eigentlich sonst früher in der Vergangenheit schon oft gezeigt hat. Auch wenn es mal nicht lief, hat er dann versucht, irgendwie noch ein Resultat irgendwie rauszuquetschen aus dem Auto. Keine Ahnung, ob man das jetzt einfach nur nicht gesehen hat in Barcelona oder ob der wirklich ein bisschen sanfter und zahnloser wird auf seine alten Tage, der Ocon. Fand ich ein bisschen saft und kraftlos, ehrlich gesagt, die Leistung. Bearman leider ganz ähnlich, ja. Er hat im Quali mehr rausgeholt, er war im Q2 plötzlich drin, also ganz so schlecht war das Auto dann vielleicht nicht. Aber im Rennen ging es für ihn nach hinten. Er war auch, er war auch einer dieser, ne, die nicht mehr gestoppt haben dann in der Safety-Car-Phase. Wurde dann, glaube ich, auch leichtes Opfer. Trotzdem sehr, sehr überschaubare Leistung der Piloten, sehr überschaubare Leistung von Haas einfach insgesamt als Mannschaft. Daher 4 Punkte von mir für die 2. Ist vielleicht ein bisschen streng. Vielleicht siehst du es ja ein bisschen sanfter und entspannter.
Ja, ich gebe beiden 5 Punkte tatsächlich. Ist schwierig momentan bei Haas. Und was du vorhin gesagt hast, mit dem, dass das Team besser zusammenspielen muss, das sagt tatsächlich auch Ayao Komatsu, der Teamchef. Ja, der hat nämlich auf die Notwendigkeit der Verbesserung hingewiesen. Er hat gemeint, wir müssen wirklich untersuchen, wie wir unsere Abläufe verfeinern, mehr aus dem Auto und mehr aus unseren Fahrern herauszuholen, besser zusammenarbeiten zu können. Und da spielt es so ein bisschen darauf auch ein, dass Esteban Ocon auch gesagt hat, also wir sind in den Safety Cars auf gebrauchten Reifen geblieben, da wir sonst am Ende des Feldes gelandet wären. Das hätte sich nicht gelohnt, sozusagen dann nochmal auf die Frischen zu wechseln. Und
Spoiler, sie sind auch so am Ende des Feldes gelandet.
Ja, also da merkt man, also sie haben da sicherlich nicht das Maximum aus dem Paket rausgeholt. Und wie gesagt, Ayao Komatsu, der ja auch wirklich einen super Job gemacht hat, jetzt als Nachfolger von Günther Steiner als Teamchef, der legt da auch den Finger in die Wunde. Und das finde ich auch gut so. Der stellt da jetzt nicht irgendwie die Fahrer an die Wand oder so, sondern appelliert da sozusagen an den Teamgeist. Und das ist, denke ich, auch der Weg, den sie einschlagen müssen. Sind ja auch auf eigentlich einer ganz guten Route momentan. Und Esteban Ocon hat zumindest schon mal positiv einen Ausblick gegeben auf Kanada, der hat gesagt, positiv war Monaco und jetzt fahren wir nach Kanada, was eine weitere Stadtstrecke ist. Also die sieht er sozusagen als Stärke des Haas und freut sich dann darauf, wieder dorthin zu gelangen, wo sie hingehören. Und das ist aber auch, wenn man so eine Ansage macht als Esteban Ocon, erstmal selbstbewusst und zweitens zeigt es aber auch, dass Haas eben nicht mehr so ein Hinterbänkler-Team ist, sondern wirklich auch gut um Punkte kämpfen kann. Das haben wir jetzt auch diese Saison immer mal wieder gesehen. Also es gab ja auch exorbitant gute Rennen von Esteban Ocon. Insgesamt haben sie aber dieses Mal eben als Team nicht das Maximum rausgeholt. Es war eben von beiden Fahrern durchschnittlich. Ich gebe ihm deswegen 5 Punkte jeweils. Und damit sind wir bei den Racing Bulls. Liam Lawson und Isaac Hutcher. Da muss man sagen, die beiden Youngster. Isaac Hutcher ja sowieso jetzt schon mit Ausnahme der Einführungsrunde vom ersten Rennen. Zeigt jedes Wochenende, was er kann. Und das ist einiges. Und Liam Lawson, der kommt auch so langsam in Tritt. Der ist nämlich 13. in der Quali geworden und 11. im Rennen. Also hat an den Punkten gekratzt sozusagen. Und Isaac Hutcher, der hat nicht nur dran gekratzt, sondern hat sich gleich mal irgendwie in der Qualifikation auf Platz 9 gestellt, ist ins Q3 gekommen und ist dann sogar 7. geworden. Also das ist keine One-Off-Show gewesen, was wir da auch in Monaco von ihm gesehen haben. Klar, er hat jetzt da und hier jeweils auch ein bisschen Glück gehabt jetzt, Safety Car und so weiter und so fort, aber das musst du auch erstmal schaffen.
Das ist so, ganz genau. Ich gebe den beiden folgende Punkte für das Spanien-Wochenende. Liam Lawson kriegt von mir 7 Punkte, Isaac Hadja einmal mehr eine 9, also der mausert sich wirklich langsam zum Spitzenpiloten, zumindest hier in unserer Fahrerwertung, in unserer eigenen. Ja, zu Liam Lawson kann man ein paar Takte sagen natürlich. Mir hat sehr gut gefallen, dass er auch wirklich keinen Zweikampf aus dem Weg gegangen ist. Es war nicht alles immer super clean. Hier und da sind auch schon mal die Fetzen geflogen. Es war aber auch nicht immer alles seine Schuld. Also er hat seine Manöver gesetzt. Gegen Alex Albon zum Beispiel hat es da ein bisschen gekracht. Das kann alles passieren, ne? Aber er kämpft auf jeden Fall. Ja? Er hat diesen unbedingten Willen, dass er da nach vorne will. Er will sich beweisen, er will es zeigen. Und das gelingt ihm auch zunehmend besser, muss man sagen. Ja? Am Anfang bei den Racing Bulls war es dann wirklich oft da einfach drüber. Da hat er irgendwelche Manöver probiert und hat sich da wirklich derbe verschätzt. Das wird immer besser. Man merkt, er kommt mit dem Auto besser zurecht. Und auch die Ergebnisse beweisen das. Ja, ein 11. Platz im Rennen ist jetzt natürlich unglücklich, ist nicht ideal gelaufen für ihn das Rennen, aber er hat alles gezeigt, was er so konnte. Ja, Manöver hier und da, er hat sich in Zweikämpfe verbissen und er hat versucht nach vorne zu kommen, auf jeden Fall um jeden Preis, mit aber kalkuliertem Risiko. 7 Punkte sind, glaube ich, ganz okay. Es ist eine gute Leistung gewesen von ihm. Es geht natürlich besser. Das beweist einmal mehr Isaac Hadja. Der ist wieder ins Q3 gekommen und ist auch mehr oder weniger das ganze Rennen über in den Punkten rumgefahren. Wieder am Ende des Tages ein 7. Platz. Sehr wertvolle Punkte wieder. Dadurch sind die Racing Bulls wirklich überzeugend. Leader der zweiten Tabellenhälfte, wenn man so möchte. Ganz, ganz tolle Leistung und mir gefällt es unheimlich und mir imponiert auch, wie er sich entwickelt. Tatsächlich muss man feststellen, wirklich bester Rookie bisher, was die Leistung angeht in Relation zum Auto. Ja, klar, Antonelli hat mehr Punkte, aber der hat auch ein ganz anderes Auto unterm Hintern. Yes. Deshalb auch bei uns wieder 9 Punkte für Hadja, 7 für Liam Lawson von mir. Und du siehst es genauso in diesem Fall, oder?
Das sehe ich tatsächlich ganz genauso. Ich gebe die gleiche Punktzahl und wie immer gibt es noch ein paar Zusatzinfos. Und zwar, Laurent Mekies, der Teamchef, hat einige interessante Dinge auch gesagt. Erstmal hat er hervorgehoben, am Ende des Tripleheaders können sie Bilanz ziehen. Sie waren dreimal im Q3 und dreimal in den Punkten. Also, und so lautet sein Fazit, war es mega. Kann man so unterschreiben tatsächlich. Er hat auch dann noch angefügt, es gab Fortschritte in der Meisterschaft, denn den Tripleheader, da sind sie reingegangen mit Platz 8 in der Konstrukteursweltmeisterschaft und sind jetzt auf Platz 6. Also das ist natürlich ein guter Sprung nach vorne und was natürlich den Fahrern sehr gut gefallen hat, dass man im Mittelfeld des Grids, also im Mittelfeld des Felds, ja, so kann man das sagen.
Im Mittel des Feldes.
Im Mittel des Feldes hat man mit scharfen Mitteln, mit scharfen Waffen gekämpft und ist dann eben dementsprechend dann auch momentan führendes Team sozusagen wenn man alle Top-Teams mal rausstreicht. Das ist auch schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht für alle, die es mit den Racing Bulls halten. Letztes Jahr waren sie ja nicht wirklich konkurrenzfähig in Spanien. Jetzt ist es ganz anders gewesen. Ja. Also das hat allen Spaß gemacht. Und auch Isaac Hutcher hat gesagt, ich bin super glücklich mit dem heutigen Rennen. Es war eine starke Leistung, fast perfekt. Etwas, auf das ganze Team stolz sein kann. Und auch er hat dann nochmal den Triple-Header sozusagen mit folgendem Fazit dann abgeschlossen. Ich könnte mir keinen besseren Triple-Header wünschen. Ich habe in jedem Rennen Punkte erzielt. Und auch Liam Lawson ist auch sehr happy, auch wenn er vom Safety Car jetzt nicht so wirklich profitieren konnte. Ein Wort vielleicht noch zu ihm. Du sagst es, also er ist nicht mehr ganz so drüber, aber er hat dann schon noch seine Phasen, wo er sehr hart fightet. Also das ist schon irgendwie so sein Signature-Move.
Kevin Magnussen, Gedächtnispilot, finde ich, oder?
Ja, er ist jetzt nicht so ganz auf dem Level, wo wir dann Max Verstappen später noch verworten werden, ist aber auch gut so, auch für das Team, denn sonst hätte es wahrscheinlich dann, na gut, Punkte hat es sowieso nicht gegeben, aber er ist auf einem sehr guten Weg. Also damit wollen wir es mal belassen und jetzt ist es Zeit für unser Quiz, das immer an dieser Stelle kommt, im Kreis Fragen. Da werden uns jetzt Dave und ich jeweils eine Formel 1 Wissensfrage stellen, dürft mitraten, gewinnen gibt's leider nichts für euch, aber schauen wir mal, was bei rauskommt und wer was wie beantworten kann. Ihr könnt jetzt ja dann in den Kommentaren sozusagen dann auch mal schreiben, ob ihr es gewusst hättet. Und jetzt machen wir gleich weiter mit einer neuen Folge.
Jo, so,
noch
da steht es.
Immer noch
5-4 für mich nach bisher 8 Runden, ja. Das 9. Rennen ist ja gerade gelaufen und jetzt stellen wir uns zum 9. Mal in dieser Saison eine Formel 1 Wissensfrage und
schau
mal, ich glaube die letzten 2 Male haben wir versagt, es wird mal wieder Zeit zu punkten heute,
yes,
oder?
Yes.
Sehr gut, dann fange ich mal an. Pass auf, ich habe eine wunderschöne Frage. Oscar Piastri hat mir etwas Besonderes geschafft an diesem Wochenende. Etwas, das nur 2 weiteren McLaren-Piloten vorher gelungen ist. Und diese 2 McLaren-Piloten, die das Gleiche vollbracht haben, sind keine geringeren als ein gewisser Lewis Hamilton und als ein gewisser Ayrton Senna.
Mhm.
Also, diese Kollegen haben nämlich oder führen im Moment die Rangliste der meisten Podiumsplätze in einem McLaren hintereinander an.
Mhm.
Da reiht sich Oscar Piastri jetzt auch ein. Und ich wüsste jetzt von dir, wie viele Podiumsplätze hintereinander hat Oscar Piastri und die anderen beiden genannten denn jetzt gerade auf dem Konto? Oh.
Ja, also das ist gar nicht mal so leicht, wie es klingt, ne? Weil, ach Gott, das sind immer so viele
Fragen.
Der
Lauf von Piastri hält auf jeden Fall an.
Ja. Boah, war der in der Saison schon mal nicht auf dem Podium? Der fällt ja auch so gut wie nie aus, ne? Ist immer so fies, wenn man dann ja, so die Frage gestellt
denk
bekommt.
Denk mal, geh mal die Rennen durch.
Ja, also im ersten Rennen nicht, ne? Da war er dann, glaube ich, noch, also da hat er ja diesen Ausflug aufs Gas gehabt, wo er nochmal rückwärts gefahren ist.
Mhm.
Das kann man schon mal wegstreichen, glaube ich. Da ist er, glaube ich, gerade noch so in die Punkte gekommen, bilde ich mir ein.
So war's.
So, jetzt sind wir ja, wie gesagt, Nordlandes, wenn 8 Rennen. Ja, also ich würde mich jetzt wundern, ich sage jetzt einfach mal 8.
Und das ist ganz genau richtig, mein Lieber.
Das ist sehr gut.
Die Podiumsreihe hält schon seit 8 Rennen an und das haben tatsächlich zuvor nur Hamilton und Senna geschafft in einem McLaren. Nicht schlecht auf jeden Fall, sehr stark.
Zeigt ja auch wieder, was er für ein Kaliber ist, ne?
Ja, du hast es entweder gewusst oder richtig geraten. Wie auch immer, es gibt einen Punkt für dich, somit steht es punktuell 5-5 im Moment. Aber jetzt habe ich die Chance, wieder davon zu ziehen. Sehr gut, hast du gut gemacht.
Gewusst habe ich es nicht. Ja, dann habe ich jetzt noch eine Frage. Ich glaube, die kannst du auch gut beantworten. Und alle, die ein bisschen länger dabei sind, glaube ebenfalls. Also, Max Verstappen, über den sprechen wir später auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Der hat ja eine furiose Dreistopp-Strategie da, oder sein Team hat es für ihn gewählt. Ich weiß nicht, Max Verstappen das da selber gewählt hat. Wir haben ja auch in der letzten Folge, wo wir ausführlich Max Verstappen unter anderem auch für seinen Rammstoß gegen Russell kritisiert haben, haben wir natürlich auch gesagt, er hat das fantastisch gemacht bis zu dem Punkt. Denn das musst du erstmal überhaupt schaffen, so eine Strategie dann auch auf die Straße zu bringen. Da darf dann auch nichts schiefgehen. Da muss jede Runde im Prinzip dann wie eine Qualifikationsrunde gefahren werden. Und das kennen wir vor allem gewissen Michael Schumacher. Der hat sowas öfters mal mit seinen kongenialen Partnern, unter anderem dem Strategiemastermind Ross Brawn, gezeigt. Und es gab ein Rennen, da hat er sogar eine Vierstopp-Strategie gemacht. Das war gegen den Hauptkonkurrenten Renault damals. Mhm. Und jetzt hätte ich gerne von dir gewusst, was das für ein Rennen war, ein legendäres Rennen.
Renault, ja, bist du sicher? Also es gab, ich bringe die immer durcheinander, es gab zwei so Geniestreiche. Eins war in Magny-Cours und das andere war in Ungarn. Mhm. Ich glaube, Ungarn war aber noch in den 90ern, wenn mich nicht alles täuscht. Und Magny-Cours müsste dann, wenn du sagst, gegen Renault, müsste es 2005 oder 2006 gewesen sein. Ja, du siehst, ich schlittere schon beim Erschließen ein bisschen. Ihr wisst es wahrscheinlich schon und ihr lacht euch jetzt gerade drüber tot. Und das ist völlig in Ordnung, solange ihr sofort in die Kommentarspalte schreibt, was die richtige Antwort ist. Und ich spiele jetzt hier ein bisschen auf Zeit, aber komme auch nicht drauf. Deswegen sag ich jetzt einfach mal, es war Frankreich 2006 und liegt wahrscheinlich komplett falsch.
Ja, es ist falsch, aber ich lasse es trotzdem durchgehen, weil es war Frankreich 2004 und alles andere, was du gesagt hast, war richtig.
Aha.
Ja. Damals konnte man nämlich, also für alle, die sich jetzt fragen, was Vier-Stopp-Strategie, was das für eine verrückte Geschichte. Mhm. Also damals hat man ja noch die Autos nachtanken dürfen. Also das ist ja heute verboten. Mhm. Also zumindest halt während der Rennen nicht. Klar dürfte ich die nachtanken, sonst wären wir irgendwann natürlich nicht mehr in der Lage zu fahren. Aber ja, das war alles relativ spannend. Zweiter Pitstop von Schumacher war super kurz. Da hat dann Renault gesehen, die scheinen auch eine Drei-Stop-Strategie zu sein. Ah, aber es war eine Vier-Stop-Strategie sogar. Denn Renault selber hat eine Drei-Stop-Strategie dann gemacht, ist da sozusagen reingepusht worden. Und das war schon interessant. Also so gesehen würde ich mir die Boxenstops wieder zurückwünschen mit Nachtanken. Mhm. Aber die sind natürlich auch nicht ganz ohne, unter anderem eben, weil es ja gefährlich sein kann, wurden die dann abgeschafft. Jo, aber damit haben wir jetzt mal beide heute unsere Hausaufgaben gemacht, würde ich sagen.
Alles klar, wenn du mir da so kulant hilfst, dann bin ich da sehr happy drum. Korrekt wäre natürlich gewesen, 2004 waren die Gegner Renault und McLaren. Dann hätte ich vielleicht eher drauf kommen können, weil Renault, na wobei,
in dem Rennen
McLaren
dann
war 2005 auch noch dabei, aber da war dann, naja. Ja. My bad. Trotzdem, vielen lieben Dank. Nach 9 Punkten, nach 9 Rennen steht es somit 6-5 für mich. Wir haben heute unsere Hausaufgaben gemacht, unsere Aufgaben erfüllt. Ihr habt das bestimmt noch besser gemacht. Wenn ihr jetzt noch einen Bonuspunkt haben wollt, dann drückt ihr hier mal schön ein Abo. Da freuen wir uns natürlich sehr gerne, sehr, sehr drüber. So rum, da freuen wir uns sehr drüber. Und ihr verpasst in Zukunft einfach nichts von all dem tollen Content, den wir hier für euch machen. Wenn ihr super cool seid, denkt ihr vielleicht sogar über eine Kanalmitgliedschaft nach, dann gibt's noch ein bisschen Bonus-Content. Es gibt unseren Content auch früher. Und ihr seid einfach noch bessere Menschen, als ihr es eh schon seid. Vielen lieben Dank, das war der Werbeblock und weiter geht's.
Genau, und jetzt widmen wir uns der ersten Tabellenhälfte und die fängt mit Williams an. War kein gutes Wochenende für die Mannschaft. Alex Albon 11. in der Quali und dann im Rennen ausgeschieden, musste das Auto abstellen und Carlos Sainz 18. in der Quali nur und dann im Rennen 14. geworden. Also zumindest mal ging es nach vorne insgesamt, aber sehr enttäuschend für beide. Früher wäre das ein Standardergebnis tatsächlich gewesen, aber inzwischen wachsen natürlich die Ansprüche, auch wenn Williams diese Saison wahrscheinlich keine Updates oder nur ganz, ganz geringe bringen wird. Deswegen dürfen wir eigentlich damit rechnen, dass es jetzt langsam aber sicher nach hinten gehen wird in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Wie dem auch sei, ich gebe beiden 5 Punkte. So viel kann ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht zu beiden sagen. Ich meine, Alex Albon muss man ganz klar festhalten, der hat jetzt auch hier in der Qualifikation wieder eine bessere Figur gemacht, also 11. versus 18. Carlos Sainz kommt insgesamt aber auch trotzdem besser rein, konnte es jetzt hier an dem Wochenende nicht so wirklich zeigen. Ich kann immer nur wiederholen, ich erwarte eigentlich bei beiden, dass sie diese Saison sich noch wesentlich stärker angleichen, wenn nicht und wenn Alex Albon praktisch bis Ende der Saison dann konstant sozusagen Carlos Sainz dann auch schlagen kann und das Duell klar für sich entscheiden sollte, dann muss man sich echt überlegen, wie stark Albon eigentlich ist, weil Sainz kann man ja schon mal safe sagen, das ist einer der stärksten Fahrer im Feld. Wenn Albon ihn jetzt klar schlagen sollte diese Saison, das ist dann schon irgendwie ziemliches Pfund und nicht nur deswegen, weil er aus Großbritannien kommt, sondern weil er eben auch fahrisch einiges drauf hat.
Sehr schön.
Da möchte ich jetzt dann noch so mal die ein oder andere Geschichte, die ja die ja auch der Teamchef gesagt hat, James Rowles, der hat gesagt, unser Rennen war von der ersten Runde an vorbei, nachdem die Vorfälle beide Frontflügel beschädigten. Also er hat zu Sainz zum Beispiel gemeint, Carlos hat fantastisch gearbeitet und seine Nase so gut wie möglich im Rennen behalten. Auch eine schöne Formulierung, muss ich sagen.
Können wir auch mitmachen mit unseren Nasen.
Ja. Aber er hat dann auch gesagt, also wir wussten, dass dieses ein schwieriges Rennen für uns werden würde und leider haben wir uns, so sehr wir uns anderswo verbessert haben, hier nicht ausreichend verbessert, also im Vergleich zu letztem Jahr zum Beispiel. Wir erinnern uns ja, der Williams ist ja eigentlich traditionell oder in den letzten Jahren ein Auto gewesen, das gerade auf so schnellen, langen Geraden sehr, sehr stark war und gerade Alex Albon hat es immer sehr gut verstanden, sozusagen dann das Auto so zu managen, dass er im Kurvengeschlängel sich dann gerade mit Ach und Krach vor seinen Verfolgern gehalten hat und dann im Rennen sozusagen ja dann trotzdem irgendwie sich immer in die Punkte hat spülen lassen, also schon sehr stark. Was hat er denn gesagt? Also er hat gesagt, wir haben vom Anfang an ziemlich stark verloren, waren Kurve 1 im Hintertreffen, die Autos vor mir wichen aus und ich wurde getroffen, also waren wir gezwungen, eine 3-Stop-Strategie zu fahren, um meinen Frontflügel zu ersetzen. Ja, also zeigt natürlich auch schon, dass unabhängig davon, dass es im Quali schwierig gelaufen ist, natürlich dann im Rennen die Frontflügelgeschichten extrem auf die Platzierung gedrückt haben. Und Carlos Sainz, um das noch zu komplizieren, hat natürlich auch gesagt, es war ein schwieriges Rennen für mich und für das Team. Schaden am Frontflügel in der ersten Runde litten, was uns viel Rennzeit gekostet hat. Und wir hatten Probleme mit überhitzendem Motor, wenn wir Autos folgten. In sauberer Luft, hat er gesagt, sah das Tempo besser aus. Grundsätzlich dann eben anscheinend der Williams 1, also ist ja immer so, dass du in sauberer Luft schneller bist, aber das scheint so das Hauptpositive, was Carlos Sainz mitgenommen hat an dem Wochenende. Ja, man freut sich, glaube ich, denke ich jetzt auf Kanada. Da werden beide wahrscheinlich auch wesentlich stärker wieder unterwegs sein. Auch wenn jetzt die Upgrades, wie gesagt, ausbleiben bei Williams. Also, um es nochmal zusammenzufassen, viel Pech reingespielt und deswegen, ja, bei Albon ist es klar, unser Standard 5 Punkte, wenn jemand ausfällt, bei Sainz, der ja auch wirklich extrem zu kämpfen hatte mit den Problemen Frontflügeln und den Boxenstops, dann den gebe ich auch 5 Punkte. Also ist nicht alles auf seinen Mist gewachsen, aber qualifizieren hätte er sich besser können. 18. ist nicht so toll.
Ganz genau, du sagst es. Deswegen gibt es von mir für Alex Albon 5 Punkte, für Sainz aber nur 4. Genau wegen dem Qualifying, ja, da hat er wirklich richtig in die Röhre geguckt. Ausgerechnet beim Heimrennen 18. Platz, also das war hundsmiserabel, muss man so sagen. Im Rennen haben sie sich nicht viel genommen, die haben da keine große Rolle gespielt, muss man ehrlich so sagen. Haben sich dann auch in Scharmützel verzettelt hier und da. Albon hat sich ja dann wirklich den Frontflügel kaputt gefahren. Hat noch eine Strafe bekommen, hat die Strafe vernünftigerweise abgesessen natürlich dann im Rennen. Sonst wäre die 10-Sekunden-Strafe, die er bekommen hat, beim nächsten Rennen in Kanada eine Startplatzstrafe umgemünzt worden. Das haben sie dann noch clever gemacht, haben ihn dann aus dem Rennen genommen. Das war ja ziemlich hoffnungslos. Kein gutes Wochenende in Spanien für die Williams. Aber Kanada wäre so eine Strecke, die wäre was für den Williams der letzten Jahre gewesen. Yes. Mittlerweile ist der Williams ein besseres Allround-Auto. Mal gucken, ob er noch weiterhin die Stärken hat. Wenig Luftwiderstand, aerodynamisch sehr effizient. Das hilft bei Geraden. Der starke Mercedes-Motor natürlich auch. Eigentlich sollte dann Kanada wieder ein besserer Hunting Ground sein für die Williams. Ja. Ein Jagdgebiet. Mal gucken, wie es läuft. 5 Punkte Albon, 4 Punkte Sainz von mir und weiter geht's, würde ich sagen.
Ja, und da sind wir schon bei Red Bull. Wer hätte das gedacht, dass nach Williams bei uns in der Konstrukteursmeisterschaft schon Red Bull kommt, von den Top-Teams tatsächlich das Schwächste. Hängt natürlich damit zusammen, dass es weiterhin die Max Verstappen-Show sozusagen ist. Alle anderen, die kämpfen mit dem Auto und verlieren den Kampf. Also 144 Punkte, das erste Team sozusagen in dieser Liste, die dreistellig haben und inzwischen auch ganz gut dreistellig, sind relativ nah an Mercedes dran. Die haben nämlich 159. Und was waren jetzt die Platzierungen? Verstappen Dritter in der Quali, also zweite Startreihe, 10. im Rennen. Durch die Gridstrafe war er eigentlich auf Platz 3, bevor er da kassiert wurde und dann eben so ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Und dann Yuki Tsunoda, Disclaimer, der ist noch auf der alten Spezifikation, weil er sein Auto in Imola weggeschmissen hat. Also ein bisschen Welpenschutz kann man ihm geben, aber das hilft ihm dieses Rennen dann auch nicht so wirklich weiter. Also 20. in der Quali, das zeigt schon, dass er sehr zu kämpfen hat und dass dann eben auch die Upgrades wirklich Not tun, denn selbst ein Red Bull ohne Upgrades, der scheint dann eben nicht mehr so wirklich konkurrenzfähig zu sein versus alles andere, was dann eben Upgrades gebracht hat. Im Rennen hat das trotzdem ganz okay gemacht, ist dann am Ende 13. geworden. Es gab natürlich einige Ausfälle, dann die Safety-Car-Phase und so weiter und so fort. Trotzdem muss ich sagen, gebe ich Yuki Tsunoda nur 3 Punkte, denn im Endeffekt das in Imola, das wirkt sich natürlich jetzt auch aus auf die weiteren Rennen. Kanada wird er dann die neue Spezifikation haben, nach allem, was man so hört. Also da ist ja jetzt dann auch genügend Zeit. Die hatte man eben jetzt nicht sozusagen bei dem Tripleheader, um da die Ressourcen darauf zu verwenden. Da musste er in den sauren Apfel beißen. Ja, schwierig auf jeden Fall für ihn momentan die Phase und sehr, sehr unzufriedenstellend. Wir wissen ja, dass er ein exzellenter Fahrer ist und sicherlich zu den besten, also auf jeden Fall zur oberen Hälfte gehört. Muss er jetzt dann aber auch langsam mal zeigen, denn Pech war natürlich auch ein bisschen dabei. So ein Fehler kann passieren, dass er dann ausgerechnet so passiert, dass das Upgrade nicht mitgenommen werden kann für die nächsten Rennen. Das ist natürlich dann besonders bitter. Max Verstappen hat es aber natürlich jetzt von der reinen Pace, Racecraft und was man immer so schön sagt, deutlich besser gemacht. Ich gebe ihm 6 Punkte trotzdem nur, denn man kann es drehen, wie man will. Es war Vorsatz gegen Russell. Der hat ihn gerannt. Man sieht es auch in der Telemetrie. Geht da vom Gas, bremst dann auch 2 Mal, was er nie machen würde. Also so ein generell Formel-1-Fahrer würde das nicht machen, außer wenn er sich komplett verschätzt und dann ausgerechnet da, wenn er wütend ist. Also das hat er gemacht, um das zu timen und dem Russell eins mitzugeben. Und das ist einfach inakzeptabel. Das haben im Prinzip auch alle schon durchgekaut. Wir haben ein ganzes Video im Prinzip fast die kompletten Highlights ihm gewidmet. Ja, ja. Könnt ihr ja dann hier mal anklicken. Ich verstehe das auch, dass Leute, die es mit Max Verstappen halten, da sehr, wie soll ich sagen, dünnhäutig dann auch reagieren, sage ich mal. Würde ich wahrscheinlich genauso, wenn ich es mit Max Verstappen halten würde. Auf der anderen Seite gibt es auch tonnenweise Max Verstappen-Fans, die sagen, hey, ich feiere den Typen, er ist der beste Rennfahrer und so weiter und so fort, aber das geht einfach nicht. Und das ist auch unsere Meinung, mehr nicht und auch nicht weniger. Denn, und jetzt kommt das Positive, es hätte eigentlich ein 10 von 10 Rennen auch sein können. Ja? Also wenn er das nicht gemacht hätte, dann hätte ich ihm auf jeden Fall 9 gegeben, vielleicht auch 10, denn der Red Bull war auf keinen Fall das schnellste Auto. Ja, das ist jetzt erstmal schon völlig klar. Hinter den McLaren, den auf Platz 3 zu stellen, ist auch schon schwierig genug gewesen und auf jeden Fall der Max Verstappen-Faktor. Und dann eben diese 3-Stopp-Strategie so umzusetzen, dass man am Ende dann eben wirklich noch auf Platz 3 ist, das war auch klasse. Und er hat ja dann den McLaren auch unter Druck gesetzt. Das hat ja auch viel Spannung im Rennen ausgemacht. Also das war schon toll. Schade, ist das überhaupt ein Wort, umso tragischer, dass er dann eben wieder an dem Tag aufgestanden ist und Violence sozusagen gechosen hat, sich für die Brechstange entschieden hat. Ich übergebe jetzt mal an dich, Dave, und du kannst dann auch gleich mal sagen, er hat sich ja dann noch entschuldigt, ob er es wirklich selber war oder sein Marketing-Team, scheint auch relativ klar.
Sprechen wir gleich drüber. Ja. Erstmal meine Punkte tatsächlich. Ich gebe Max Verstappen sogar noch weniger. Ich gebe ihm nur 5 Punkte für dieses Rennen. Oder für dieses Rennwochenende insgesamt natürlich. Das bewerten wir immer.
Wahrscheinlich mit der gleichen
Begründung. Yuki Tsunoda kriegt, bitte?
Wahrscheinlich mit der gleichen Begründung.
Ja, das sage ich dann gleich. Ja. Yuki Tsunoda kriegt 3 Punkte von mir. Ganz kurz zu Tsunoda. Arme Sau. Letzter im Qualifying, trotz einer guten Runde, das war ja das wirklich Schlimme und Bedenkliche daran. Er hat gemeint, die Runde war gut, er kann sie nicht erklären, wo er die Zeit lässt. Das klingt wie ein Echo von Sergio Perez der letzten Jahre in meinen Ohren. Da hat ganz oft genau die gleiche Problematik gehabt. Er hat eine saubere Runde hingebracht, die hat sich gut angefühlt und am Ende steht er dann irgendwie am Ende darum, ja, am Ende des Feldes und schadet in Q1 aus. Keine Ahnung, minimale Einschränkungen. Pierre Bachet hat zugegeben, dass sie was Experimentelles probiert haben am Auto von Tsunoda. Er hat einen großen Heckflügel bekommen, der mehr Abtrieb generieren sollte. Sie wollten da mal gucken, wie sich das verhält. Weiß ich jetzt nicht, ob das Qualifying der richtige Zeitpunkt zum Experimentieren ist. Ja. Am Ende des Tages hilft es halt nichts. Ja. Es war mies und Yuki Tsunoda konnte dann auch nicht wirklich was retten im Rennen. Ja. Er ist nicht wirklich nach vorne gekommen. Auch da schleichen sich dann diese gleichen Geschichten ein, wie bei Perez zuvor, wie bei Gasly, bei Albon. Das Selbstbewusstsein schwindet. Ja. Das Selbstvertrauen ins Auto sowieso und in die eigenen Fähigkeiten dann als Konsequenz davon wahrscheinlich auch. Hilft alles nicht. Wir hoffen sehr, dass er bald aus dieser Abwärtsspirale rausfindet. Mal gucken, ob es ihm besser gelingt als den anderen. Immerhin eine kleinen Wermutstropfen gibt's. Er liegt nämlich in Führung in einer Wertung, aber da wird er sich sicher nicht drüber freuen. Es gibt diese inoffizielle Destructors Championship, die Piloten, die am meisten Schrott verursacht haben. Da liegt Tsunoda aktuell auf Platz 1 und er hat schon knapp über 2 Mille an Schrott produziert in diesem Jahr. Keine Ahnung. Ich denke nicht, dass er sich darüber freut, aber sei es drum, wir haben es mal erwähnt. Max Verstappen, du hast das meiste schon gesagt, ja. Es war eigentlich ein meisterhaftes Rennen von ihm. Er war definitiv auf Kurs für eine 9er oder sogar 10er Wertung. Im Qualifying hat er eine Menge rausgeholt, zeitgleich mit George Russell in der zweiten Startreihe. Start super hinbekommen, hat wieder gegen Norris einen Platz gewonnen. Und konnte eigentlich das ganze Rennen über die McLarens ärgern. Ja. Die haben sich nicht aus der Reserve locken lassen, zugegebenermaßen. Aber er hat dann sehr aggressiv diese Drei-Stopp-Strategie umgesetzt und war irgendwie immer drauf und dran an den beiden McLaren-Piloten eben. Und wäre da irgendwas schiefgegangen, meinetwegen ein Boxenstopp, der ein bisschen daneben geht oder eine Kleinigkeit, dann hätte er mindestens einen geschluckt von den beiden. Also er hat sich in eine sehr, sehr gute Position gebracht. Außer mit den Reifen dann eben, ja. Und eigentlich umgekehrt wie in Monaco, ja. In Monaco hat er es strategisch auch super gemacht, aber anders. Er ist dann ewig lang gefahren und hat gehofft, dass ein Safety Car kommt oder eigentlich eine rote Flagge sogar. Ja. Die kam nicht. In diesem Rennen hat er alles dafür getan, dass er dann am Ende irgendwie gute, schnelle Reifen am Auto hat, damit er die beiden unter Druck setzen kann und dann kam natürlich ein Safety Car und er hatte keine Reifen mehr übrig. Deswegen musste man ihm dann diese zwar frischen, neuen, aber harten Reifen geben. Dann hat er wirklich den Safe des Jahrtausends hingelegt noch am Ende der Safety Car Phase, als ihm das Auto da,
das war gut, ne,
ausgangs der letzten Kurve quergekommen ist. Großartig, wirklich fantastisch. Aber ab dann ging es ja leider in die Binsen und sein Hirn hat wirklich wieder leider Aussetzer gehabt. Dieses Manöver gegen Russell, wir haben ja schon ausführlich drüber gesprochen. Kurzer Sinn, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich war es ein 10 von 10 Rennen. Die letzten paar Runden waren aber eine Katastrophe. Und wahrscheinlich eher der 0 von 10 oder 1 von 10. Ich gebe ihm den Mittelwert, also 5 Punkte von mir, 3 für Tsunoda. Und ich denke, damit haben wir alles gesagt, außer seine Entschuldigung. Auf die wollten wir noch kurz eingehen.
Er hat gesagt,
er hat auf Instagram halt ein bisschen was rausgehauen.
Ne? Ob er es jetzt selber war oder nicht, er hat auf jeden Fall geschrieben, ja. Wir hatten eine spannende Strategie und ein gutes Rennen in Barcelona, bis das Safety Car rausgekommen ist. Unsere Reifenwahl am Ende und einige Entscheidungen oder beziehungsweise einige Manöver nach dem Safety Car Restart haben zu meiner Frustration beigetragen oder haben meine Frustration befeuert und dazu geführt, dass ich ein Manöver ausgeführt habe, das nicht richtig war und das nicht passieren hätte dürfen. Ich gebe immer alles da draußen und für das Team und manchmal können die Emotionen hochkochen. Man gewinnt zusammen und man verliert zusammen. Ich sehe euch in Montreal. Ja, also das ist die Minimalentschuldigung gewesen. Ist natürlich
mehr wird man von Max Verstappen noch nie hören, ja, an Entschuldigung.
Ist auch okay, finde ich. Hätte er auch so sagen können nach dem Rennen, dann wäre ich, also ich meine nicht, dass ich jetzt zufrieden sein muss, aber ich persönlich hätte es dann auch deutlich besser gefunden. Ihr vielleicht dann auch, manche vielleicht nicht. Es sind ja auch einige der Meinung, er braucht sich da gar nicht zu entschuldigen, sondern dass es richtig ist, dass man so hart wie möglich fährt und dass es dann auch ein Racing-Incident war. Lassen wir es mal alle dabei. Ist halt jetzt auf jeden Fall, darauf haben wir uns so wahrscheinlich einig sein, ein typischer Max Verstappen gewesen. Auch die Art und Weise, wie er dann damit sozusagen umgeht und wie er sich dazu äußert, das finden manche auch super toll. Ich würde sagen, wir springen zu Mercedes und lassen mal Red Bull hinter uns und freuen uns hoffentlich auf einen, bestimmt auch wegen Max Verstappen, sehr, sehr spannenden Grand Prix in Kanada, in Montreal. Und da werden bestimmt die Mercedes auch, schätze ich jetzt mal, wieder eine gute Rolle spielen. George Russell ist Vierter geworden in Barcelona, sowohl in der Quali als auch im Rennen. Sein Teamkollege André Kimi Antonelli Sechster in der Quali und dann im Rennen musste er ausscheiden. Ich glaube, es war ein Hydraulikdefekt bei ihm. Hydraulik oder Motor, eins von beiden.
Ja, irgendwas am Motor ging, glaube ich, kaputt, aber ja,
ja,
wie auch immer.
Ja,
also nicht gut, nicht gut.
Ich gebe Russell 9 und Antonelli 8. Der ist nämlich sehr, sehr spät ausgeschieden, deswegen gebe ich ihm jetzt da, oder vergleichsweise spät, gebe ich ihm bereits eine sehr hohe Wertung, die jetzt nicht bei diesem Standard 5 ist, vor allem, weil er recht nah an Russell dran war, dann auch im Rennen. Ich lasse mal auch wieder so ein bisschen die Fahrer und dann auch Toto Wolff zu Wort kommen. George Russell hat gesagt, wir sind heute dort ins Ziel gekommen, wo wir gestartet sind. Und P4 war wahrscheinlich das Beste, was wir heute erreichen konnten. Dementsprechend gebe ich ihm eben auch die 9 Punkte, denn ich glaube nicht, dass er da mit einer besseren Leistung weiter nach vorne gekommen wäre. wo er sich dann aber auch selber kritisch sieht, ich bin frustriert über meine Leistung in Runde 1, hat er gesagt. Nach dem Kontakt mit Verstappen war es etwas zu viel verlangt, Leclerc dann auch einzuholen. Und hat aber gesagt, insgesamt können wir uns aus Barcelona mit einiger Zufriedenheit oder können wir aus Barcelona mit einiger Zufriedenheit über den Fortschritt, den wir an diesem Wochenende gesehen haben, nach Hause gehen. Und Andrea Kimi Antonelli, wie gesagt, der war ja sehr nah dran in der Qualifikation. Der war dann trotzdem natürlich enttäuscht. Er hat gesagt, es war ein schwieriger Grand Prix mit heißen Temperaturen, die sich auf die Reifen ausgewirkt haben. Fühlte mich aber trotzdem gut im Auto. Ich hatte ein gutes Tempo auf den Medium-Reifen und fuhr konstante Rundenzeiten. Der Ausfall war ein Rückschlag. Es war daher schade, den Tag mit einem, Did Not Finish mit einem DNF zu beenden. Und Toto Wolff, der Teamchef, hat dann gesagt, es war insgesamt ein schwieriges Wochenende für uns. Hauptproblem, hat er gesagt, wir kämpfen normalerweise sehr in wärmeren Bedingungen und das Reifenmanagement ist unser Hauptproblem, wenn der Asphalt so heiß ist wie hier in Barcelona. Trotzdem war P4 besser als erwartet. Man muss ja auch ganz klar sagen, letztes Jahr und die Jahre davor, da hatten die Mercedes extremste Probleme in solchen, da war ja nicht ansatzweise an Platz 4 zu denken. Und die haben dann wirklich die kühlen Rennen gebraucht und dementsprechend dann im Nachtrennen in Las Vegas war dann auch das beste Saisonergebnis von den Mercedes. Also das ist schon auch ein Riesenfortschritt, den das Team gemacht hat. Und ein Lewis Hamilton, auf den wir dann auch noch kommen werden gleich, der würde sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch wünschen, dass er dort geblieben wäre, glaube ich.
Ah ja, kann man natürlich drüber vortrefflich streiten. Mal gucken. Meine Punkte lauten, für George Russell gibt es 8 Punkte von mir, für Kimi Antonelli 7, also durch die Bank einen weniger als du. Ich denke, das geht schon in Ordnung. Russell hat seine Sache gut gemacht. Im Qualifying hat er eine Menge rausgeholt. Im Rennen sah es so aus, als wäre er ein bisschen auf dem Weg nach hinten, was die Platzierung angeht. Ihm kam die Schlussphase dann eigentlich zugute. Er hat es gut umgesetzt. Er hat sich da nicht beirren lassen, auch nach dem Kontakt eben. Ich denke, der 4. Platz war wahrscheinlich das Maximum, was er da hätte rausholen können. Kam aber eben nicht zuletzt durch Max Verstappen zustande, dass er ihn dann auch wirklich geholt hat. 8 Punkte ist eine sehr gute Wertung. Es war eine sehr gute Leistung von Russell. Das geht in Ordnung, denke ich. Antonelli, du hast ja schon gesagt, bewerten wir, obwohl er ausgeschieden ist. Aber das liegt natürlich daran, weil er lang genug dabei war und wir seine Leistung einschätzen können. Ne? Wenn jemand ausscheidet, auch in der Regel früh, dann kann man ja nicht sagen, wie wäre das Rennen gelaufen. Bei Antonelli waren ja nicht mehr viele Runden zu fahren, können wir schon sagen. Er war ordentlich unterwegs, immer ein Schritt hinter George Russell und deswegen gibt's auch einen Schritt weniger an Punkten. Genau wie du gebe ich ihm eben einen Punkt weniger als dem Teamleader. In meinem Fall sind es dann eben 7 und ich glaube, damit haben wir doch alles gesagt.
Aber noch nicht über Ferrari, die sind inzwischen Zweiter in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Das ist auch bemerkenswert. Die hatten ja im Rennen in China dann sind sehr disqualifiziert worden, da sind die Punkte gestrichen worden. Und ich habe immer so das Gefühl zumindest, hat sich immer so angefühlt, dass Mercedes deutlich mehr gepunktet hat und dass jetzt Ferrari nach dem Tripleheader sich auf Platz 2 geschoben hat. Natürlich auch Welten hinter McLaren. Also die haben über doppelt so viele Punkte wie Ferrari tatsächlich schon. Das ist trotzdem bemerkenswert und zeigt, dass man ja auch nicht ganz so schlecht unterwegs ist, wie man es vielleicht dann doch manchmal irgendwie sieht bei Ferrari. Klar, WM-Titel ist der Anspruch, das wird dieses Jahr ja fast schon unter Garantie nichts mehr werden. Da muss McLaren schon ganz tief irgendwie in die Kloche greifen, ins Klo greifen. Aber sei es drum. Leclerc, 7. in der Quali und 3. im Rennen. Hamilton, 5. in der Quali, 6. im Rennen. Und das hatte auch viel mit dem Reifenmanagement bzw. der Reifenwahl zu tun, weniger mit dem Reifenmanagement an sich. Denn Leclerc, der hat auch gesagt, er hat sich einen Reifensatz aufgespart, mit dem Vorsatz eben ja im Rennen dann einen Soft-Reifensatz mehr zu haben, der funktioniert. Und hat aber auch gesagt, er hat jetzt trotzdem nicht damit gerechnet, dass er aufs Podium fährt. Ich gebe Leclerc trotzdem deswegen 9 Punkte und Hamilton 7 Punkte. Warum keine 10 für Leclerc? Ja, ist schwierig, finde ich, an so einem Wochenende. Denn klar war es absolut richtig sozusagen im Nachhinein mit der Reifenwahl, was er sich da ausgedacht hat. Trotzdem hätte es natürlich vielleicht doch noch ein bisschen mehr sein können in der Qualifikation. Man hat ja auch ein ganzes Rennwochenende. Vielleicht hätte man da noch ein bisschen mehr optimieren können. Aber das merkt man auf hohem Niveau. Also 10 kann man eben theoretisch auch geben, vielleicht auch 8. Also ich sehe es auf jeden Fall so. Q7 ist dann trotzdem gefühlt, aber es war ja auch sehr knapp insgesamt, nicht so wirklich das Maximum, was im Ferrari drin gesteckt war. Im Rennen natürlich dann tipptopp gewesen, auch natürlich ein bisschen profitiert dann vom Safety Car hinten raus, gerade eben aufgrund dieses Reifensatzes. Hamilton gebe ich 7 Punkte. Er war ja völlig, also so habe ich ihn, glaube ich, noch nie gesehen, völlig desillusioniert nach dem Rennen. Es gab ja dann auch so ein paar Bilder, wo es dann so aussah, als ob er den paar Tränen vergossen hat.
Gott.
Da wurde auch ziemlich viel rausgemacht. Weiß nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall im Interview dann, vor allem mit dem englischsprachigen Sky, da war er wirklich, das hat man auch tatsächlich in seinem Blick gesehen, absolut wortlos, hat sich dann nach dem Interview dann tatsächlich auch bei der Interviewerin entschuldigt, dass er da so desillusioniert rumgestanden war und mit ihm nicht wirklich viel anzufangen war. Der hat da eigentlich gar keine Worte mehr gefunden. War trotzdem nicht katastrophal, muss ich sagen. Also wie gesagt, in der Quali sah es wirklich gut aus. Zwischendurch war er dann auch auf P3 in der Quali, ist dann noch durch die letzten paar Runden von unter anderem Russell dann noch verdrängt worden und natürlich Verstappen. Ist jetzt keine Schande und im Rennen, muss man sagen, hat er halt viel zu kämpfen gehabt mit dem Setup. Er kommt einfach mit dem Heck Ausbrechen des Ferraris, zumindest bei seinem Setup, weiß gar nicht, ob das bei Leclerc auch so war, nicht so wirklich zurecht, ist natürlich dann trotzdem sein Problem. Natürlich hat er da einen schlechteren Job gemacht insgesamt als Leclerc. Mhm. Die Updates wollen ja da auch nochmal Abhilfe schaffen, aber ich denke, alles unter 7 aus meiner Sicht ist dann doch ein bisschen zu wenig. War okay. War okay.
Ja, ja, ja. Hast viel schon gesagt. Meine Punktzahlen für die beiden Kameraden lauten 8 Punkte für Charles Leclerc, 6 Punkte für Lewis Hamilton. Auch da bin ich ähnlich drauf wie du, nur ein weniger einfach. Leclerc, du hast schon sehr vieles dazu gesagt. Ich denke, er hat sich ein bisschen verspekuliert mit seinem Vorstoß da im Qualifying. Es ist am Ende natürlich aufgegangen mit den Reifen. Ich finde es auch gut, dass er die Initiative übernommen hat. Weniger gut finde ich das Zeichen, das er damit sendet. Ja, er traut da seiner Strategieabteilung nicht oder vielleicht haben sie sich darauf geeinigt, dass er mal so machen darf, wie er möchte. Wäre das Safety Car nicht gekommen, wäre er realistisch betrachtet auf Platz 5 gelandet, hätte vielleicht mit George Russell und P4 gekämpft, Verstappen wäre sehr sicher Dritter oder vielleicht sogar weiter vorne dann irgendwie geworden, ne? So richtig aufgegangen ist es nicht, ja, für ihn. Das war auf jeden Fall riskant, ja. Hätte auch schief gehen können, wenn man da auf Platz 7 steht, ist man schon relativ mitten im Getümmel, das hätte am Start dann auch sehr leicht sehr schief gehen können. Es war sicher mehr Pace drin im Qualifying. Wenn man sieht, Hamilton hat sich auf 5 qualifiziert und auch im Qualifying hatte Lewis Hamilton dann schon seine Probleme mit der Balance. Nico Rosberg, der co-kommentiert hat bei Sky UK, war das ganze Wochenende dann, den bemitleidet mehr oder weniger, hat gesagt, oh, der arme Lewis, das Heck die ganze Zeit, rutscht es nur rum. Trotzdem hat er den 5. Platz rausgeholt im Qualifying, das war schon gut, ja, aller Ehren wert. Im Rennen sieht es auf dem Papier eigentlich auch okay aus, ja. Ein 6. Platz ist nicht so schlecht, aber auch da muss man sagen, er hatte die ganze Zeit schlimme Balanceprobleme. Er musste Leclerc ziehen lassen, da gab es dann eine Stallorder tatsächlich. War ja völlig in Ordnung, die haben sich dann beide gefügt. Auch richtig, er war ja zu dem Zeitpunkt eine Sekunde langsamer als die Spitze. Also, ja, desolat eigentlich, ja. Ich denke auch, das Überholmanöver von Hülkenberg dann am Ende war sicher so ein Wirkungstreffer, der ihn dann auch nochmal ein bisschen zusätzlich ausgenockt hat. Deswegen war er da wahrscheinlich so desillusioniert,
da gab's
so schlecht.
Ganz kurz, da hat man auch übrigens gesehen, wie er kurz reingezuckt hat, weil er verteidigen wollte und gemerkt hat, das geht nicht, der ist einfach viel zu schnell.
Ja,
wie gesagt, Hülkenberg auch mit den frischen Reifen zu, aber halt von einem Sauber, der übrigens auch einen Ferrari-Motor im Heck hat, überholt zu werden, dann das ist schon sehr bitter. Ja,
ja, aber so schlecht war es alles nicht, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Aber er wusste sicher, da ist mehr drin und hätte eine bessere Balance gefunden, mehr Selbstvertrauen, dann hätte er vielleicht auch das Podium kämpfen können. Das war ja offensichtlich drin im Auto, wie Charles Leclerc gezeigt hat. Also Kopf hoch, Lewis, da kommt noch einiges. Und ich bin ja schlecht im Wetten und ich bin auch schlecht im Prognostizieren, aber ich würde mir wünschen, sagen wir es mal so, dass das Upgrade, was Ferrari dann demnächst bringt, Österreich oder Silverstone ist ja gerade im Gespräch, dann hätten sie mehr als die halbe Saison Zeit, zumindest den McLaren dann einen Kampf zu liefern, sage ich mal. Ja.
Das wäre schon sehr schön, ja.
Ja, je nachdem, wie weit die McLaren dann in der Konstrukteurswertung enteilt sind, wird's oder wird's eher nichts mit einem wirklichen Kampf um die WM, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir regelmäßig Ferrari und McLaren dann um Rennsiege und Podien kämpfen sehen. Und das wäre zumindest ein kleiner Wermutstropfen für alle Tifosi. Bleibt stark, wir hoffen einfach mal aufs Upgrade und dann sehen wir weiter.
So, dann glaube ich, können wir zu McLaren springen, oder?
Auf jeden Fall.
Genau, unser großes Finale sozusagen. Lando Norris, Zweiter in der Quali, Zweiter im Rennen, Piastri, Erster in der Quali, Erster im Rennen. Jo.
Gibt eigentlich nicht viel zu sagen, ne?
Nee, also da ist so gut, wie sie es gemacht haben.
Perfekt und fast perfekt.
Genau, und dementsprechend 9 Punkte für Norris, 10 für Piastri. Ja. Und ja, wir haben es vorhin ja auch im Kreis vorher schon gehabt. Also Piastri, unfassbar. Eine der großen Entdeckungen auf jeden Fall der letzten Jahre. Toller Fahrer, hat er eigentlich vom Fleck weggezeigt, wie er in die Formel 1 gekommen ist. Nicht viele haben das Privileg, dann auch in einem Top-Team sozusagen zu starten. Wobei so ein ganz absolutes Top-Team war McLaren ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber da hat er schon gezeigt, dass er ganz vorne bei der Musik mitspielen kann. Eigentlich wirklich, ja, eigentlich immer in Schlagdistanz zu Lando Norris ist mit einigen Ausnahmen und jetzt seit dieser Saison dann eben auch insgesamt leicht die Nase vorn hat. 10 Punkte sind es jetzt, glaube ich, in der Konstrukteurswelt, in der Fahrermeisterschaft, genau. Das ist jetzt nicht die Welt. Also auch ein Norris, der hat ja jetzt auch ein bisschen guten Boden gut gemacht in den letzten 3 Rennen, also ein Triple Header. Da ist noch viel, viel Spannung drin. Und ja, ich weiß, viele schlagen mich dann jetzt oder würden mich gerne schlagen, wenn ich auch jetzt wieder den Vergleich mit Prost und Senna aufmache. Aber klar, Prost und Senna, absolute Legenden. Und das sind Norris und Piastri noch nicht, werden es vielleicht auch nicht sein, haben aber beide das Potenzial und es wäre doch schön, wenn jetzt eine mehrjährige intiminterne Fehde sozusagen losgetreten werden würde. Das wäre doch spannend. Also es muss ja irgendwo anfangen. Das ist ja eigentlich schon eine Saison, die sehr viele Indizien hat. Wenn die beiden in unterschiedlichen Teams wären, dann hätten wir ja eine absolute Riesenspannung drinnen. Ich finde, klar, McLaren fährt allen davon, aber für mich persönlich ist es auch sehr spannend zu sehen, wer von den beiden dann sozusagen am Ende die Nase vorn haben wird. Und noch sind sie sehr, sehr, sehr freundschaftlich miteinander. Auch vor allem Norris, der ist immer super happy auf der einen Seite, auch nach dem Rennen jetzt gratuliert Piastri, lässt sich nicht anmerken. Manche glauben auch, dass es ihm irgendwie wurscht ist oder so, dass der will gar nicht Weltmeister werden oder so. Und Piastri ist so eiskalt, der lässt sich sowieso keine Gefühlsregung großartig anmerken. Deswegen noch fühlt sich das nicht so wirklich nach Weltmeisterschaftskampf an, aber ist halt natürlich schon voll im Gange und ich glaube, das wird noch richtig spicy, wenn das so weitergeht. Lass das mal in den letzten 5 Rennen genauso stehen, dann wird es auch für McLaren schwierig. Die müssen dann natürlich dann die Papaya-Boots bis zum letzten Ende, Rennen dann durchführen und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ein oder andere Mal vielleicht scheppert oder eskaliert. Spannend.
Wahrscheinlich schon, ja. Meine Punkteverteilung sieht ganz genauso aus wie bei dir. Lando Norris kriegt von mir 9 für dieses fast perfekte Wochenende. Oscar Piastri kriegt natürlich die 10, er hat gar nichts falsch gemacht. Bis auf das erste freie Training hat Oscar Piastri einfach mal alle Sessions angeführt. Also wirklich souveräner geht es kaum. Lando Norris war aber eigentlich auch immer dran, knapp dran, aber immer einen winzigen Schritt dahinter. 2 Zehntel im Qualifying war der größte Abstand bisher in diesem Jahr. Das, denke ich, rechtfertigt schon einen Punktabzug auch. Den Start hat Norris wieder nicht so gut hingebracht, hat sich da abkochen lassen. Aber gut, das ist halt
auch auf der schwächeren Seite, ne? Aber ja,
ganz,
trotzdem.
Ja, ganz richtig.
Ja,
trotzdem, sehr, sehr gute Leistung auf jeden Fall. Doppelsieg fürs Team ist optimal und Lando Norris ist guter Dinge. Ich habe heute erst mit einem unserer Stammhörer, Stammzuschauer gesprochen darüber. Fabian, servus, wenn du es gerade hörst. Schöner Gruß an dich. Wenn es so kommt, ich habe ja gerade schon davon gesprochen, wenn Ferrari ein Upgrade bringt und es schlägt ein, dann haben wir einen spannenden Kampf vielleicht noch um die Konstrukteurs-WM, mehr oder weniger. Wenn das nicht passiert und McLaren da weiter vorne enteilt, dann sind sie wahrscheinlich zur Sommerpause schon so gut wie sicher Konstrukteursweltmeister. Und dann, wie du gerade schon angedeutet hast, würden wahrscheinlich die Piloten bis zum bitteren Ende gegeneinander fahren dürfen. Wenn die Konstrukteurs-WM abgesichert ist, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum man nicht sagt, so Leute, gebt mal Stoff. Und dann bin ich mir sicher, kanalisieren die zwei ihren inneren Senna und Prost und dann gibt es da auf jeden Fall sehr spannende Fights. Wir haben es ja auch schon mehrfach angesprochen. Zac Brown hat ja die ein oder andere Kollision eh schon eingepreist. Er rechnet fest damit, dass es passieren wird. Man weiß einfach nur nicht wann. Ja. Die beiden kämpfen da halt wirklich Wochenende für Wochenende um das gleiche Stück Asphalt, wie man da immer so schön sagt. Also es ist eigentlich vorprogrammiert, dass es dann irgendwie mal kracht. Wie das Team, wie die beiden Piloten dann damit umgehen, das wird meiner Meinung nach dann entscheiden, wer das Ding nach Hause fährt. Ich sehe ehrlicherweise jetzt keine Konkurrenz mehr für die McLarens. Die große Regeländerung, auf die dann alle ja gehofft haben, ist durch. McLaren ist weiter vorne denn je. Ja, auch auf der Strecke, so vom Vorsprung her, von den Rundenzeiten her. Ich glaube, die holt wahrscheinlich keiner mehr so richtig ein. Es sei denn, Ferrari landet wirklich einen ganz, ganz, ganz großen Wurf mit ihrem Upgrade. Das ist noch so die letzte Variable. Wenn nicht, dann denke ich, wird es ein Papaya-Pilot werden dieses Jahr.
Ja, und Hoffnung für die Ferrari-Fans, also Prinzip Hoffnung geht da ja schon seit vielen Jahren, aber wenn das Update zu Österreich oder in Silverstone kommt, also erstmal Silverstone wäre natürlich für Hamilton natürlich perfekt und da wieder mal ist eine extra Klasse, da ist er ja wie Charles Leclerc Monaco auch immer eine ganz besondere Klasse für sich dann auch, selbst wenn das Auto nicht so toll ist. Aber McLaren hat ja vorletzte Saison dann in Österreich auch ein Upgrade gebracht, dass sie plötzlich dann ganz nach vorne gespielt hat. Also ab da waren sie dann vorne bei der Musik dabei. Und dann war es im Prinzip dann sozusagen so eine Assessment-Phase, wo man dann als Team zusammenfinden musste, um sozusagen dann alle Abläufe dann auch wirklich auf Top-Team-Niveau zu bringen. Aber das war dann halt, oder ist jetzt in dieser Saison absolut der Fall. Und die sind eigentlich auf dem Niveau, wo Red Bull mal war. Da greift alles ineinander. Klar, wenn du das beste Auto hast, dann ist das natürlich auch immer ein bisschen leichter. Da wird man dann nicht so in Fehler gezwungen, aber das ist ja auch eine Teamleistung. Ne? Also das musst du ja auch erstmal bauen und das darf man nicht vergessen. Formel 1 ist auch ein Teamsport. Das ist viel mehr als die zwei Fahrer, die da sozusagen jedes Rennwochenende im Grid stehen. Und dementsprechend völlig verdient klasse Leistung. Und ich persönlich freue mich extrem jetzt auf die nächsten Rennen. Es sind ja auch wieder tolle Grand Prix. Also Monte Carlo, eine meiner Lieblingsstrecken tatsächlich auch zum Schauen und auch virtuell zu fahren, ist wirklich toll. Die Meisterschaft ist ja in vieler Hinsicht auch noch spannend. Wie gesagt, im hinteren Feld tut sich einiges und wenn das ein oder andere Upgrade dann überzeugend wird, dann kann sich auch noch einiges bewegen. Und ich persönlich, für mich muss nicht immer ganz sozusagen der große 3-4-Kampf sein, den wir gefühlt noch lange nicht mehr hatten irgendwie in der Fahrer-WM.
2010?
Ja, ist schon ein bisschen her. Ja. Also es sind 15 Jahre. Sondern wenn dann im Prinzip Ferrari, ohne jetzt Chancen auf die WM zu haben, dann, wie du sagst, wieder eingreift. Bei Mercedes kann das ja auch passieren. Vielleicht sogar bei Aston Martin, wenn dann nochmal irgendwie so ein Update kommt, wo Newey mal irgendwie was kurzen Ordner rübergeschoben hat und dann sind sie plötzlich wieder ganz vorne mit dabei, wer weiß. Schauen wir mal. Also, in dem Sinne, sehr gut. Lasst uns euch auch mal in den Kommentaren wissen, was ihr über den ganzen Schmonz, den wir hier von uns gegeben haben, denkt und ob ihr erwartet, dass irgendein Team tatsächlich noch um Siege mitfahren kann, das aktuell eher so in der zweiten oder dritten Reihe sich befindet. Lasst es uns wissen. Wir diskutieren gerne mit euch in den Kommentaren und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos hoffentlich mal.
Machen wir. Und ich verabschiede euch noch mit einer weiteren guten Nachricht für Sauber. Die haben nämlich den schnellsten Boxenstopp hingelegt noch in Barcelona. Das ist auch eine coole Geschichte. Wir erinnern uns noch, letztes Jahr gab es da ja einige Slapstick-Einlagen, unglaublich langsame Boxenstops mit vielen, vielen Problemen. Ja. Sie haben da Dinge eingeführt, neue Prozesse und das zahlt sich jetzt aus. Gabriel Bortoleto, 2,13 Sekunden war der schnellste Boxenstopp in Barcelona. Also Chapeau und Glückwünsche nach Hinwil auf jeden Fall für diese tolle Leistung und natürlich für Platz 5 von Nico Hülkenberg. Gerne weiter so. Wir sehen das sehr gerne und wir sehen natürlich immer gerne Formel 1. Nicht umsonst lautet unser Motto ja bekanntermaßen, mehr Formel 1 ist mehr gut. In diesem Sinne, bleibt uns treu, abonniert Kanäle, Podcasts, was ihr könnt, damit ihr nichts verpasst, was wir hier fabrizieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.